There is an animal. Manchmal gibt es diese Tiere, diese Bedrohungen im Leben. Und wir sind wie die Kinder und wir haben Angst. Manchmal ist auch das Gesetz so eine Bedrohung, weil das Gesetz, es kennt keine Gnade. Gerade erleben wir hier eine skurrile Sache. Wir wurden angezeigt, weil zwei unserer Fassaden-Internetplatten eben nicht an der Fassade befestigt waren, sondern unten am Boden lagen. Zwei Internetplatten. Für mich schwierig zu verstehen, weil ich da überhaupt keine Verhältnismäßigkeit mehr sehe. Die Welt, sie hat viel größere Probleme. Wir haben eine Pandemie, Menschen sterben täglich und zwei Platten, die nicht ordnungsgemäß in der Tat entsorgt wurden, die machen einem dann große Probleme und wirken so wie ein Animal, ein Tier in der Dunkelheit. Aber so ist das Gesetz. Es sucht immer einen Schuldigen. Und wer kann schon sagen, dass er in allen Bereichen seines Lebens fehlerfrei ist? Ich bin so dreist jetzt und frag mal so in diese Runde, gibt es jemanden, der jetzt hier rückblickend auf die letzte Woche sagen könnte, ich habe es geschafft, die letzte Woche 7 Tage hintereinander nicht zu sündigen? Aber vielleicht gibt es da doch jemanden, der sagen kann, oh, eine ganze Woche habe ich es nicht geschafft, aber von Donnerstag bis Sonntag, da habe ich es geschafft. Gestern war Samstag. Vielleicht kann ich annehmen, dass jemand von uns hier gestern, diesem Tag vor dem Tag des Herrn, 24 Stunden nicht gesündigt hat? Es muss doch einen geben, der vielleicht diese paar Stunden vor dem Gottesdienst ganz, ganz clean geblieben ist. Das wäre wirklich schön, wenn keinem von uns irgendwelche negativen, kritischen, neidischen Gedanken durch den Kopf gegangen sind, seit wir diesen Raum hier betreten haben. Aber wie dem auch sei, eines kann ich euch sicher sagen, wir sind als Christen vom besten Anwalt vertreten. Und das ist das Thema meiner Botschaft heute. Während wir hier sitzen und Gottesdienst feiern, meine Lieben, haben wir, wenn wir wirklich echte Christen sind, den besten Anwalt, den es überhaupt gibt. Er heißt Jesus Christus, der Gerechte. Und deshalb müssen wir nicht verzagen wegen unserem Versagen. Aber zugleich darf uns diese wunderbare Wahrheit auch ein Ansporn sein, gegen die Sünde anzukämpfen und von ganzem Herzen eben das zu wollen, nicht zu sündigen. Ich lade uns ein in dieser Botschaft also, die ersten zwei Verse aus dem zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes gemeinsam zu betrachten. Da schreibt der Apostel Johannes: Meine lieben Kinder, das ist eine sehr, sehr liebevolle Ansprache, die voller Zuneigung und auch Fürsorge klingt. Meine Kinder, meine lieben Kinder. Apostel schreibt ja eigentlich schon hier als alter Mann. 7-mal verwendet er in seinem Brief diesen Ausdruck, meine Kinder. Und er gebraucht ihn, um alle Mitglieder der Familie Gottes anzusprechen. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. 3 klare Aufforderungen kann ich aus diesen 2 Versen entnehmen. Erstens, sündigt nicht. Zweitens, verzweifelt nicht, wenn ihr gesündigt habt. Und drittens, beansprucht Jesus nicht für euch allein. In diesem Abschnitt vor unserem Predigttext, also in Kapitel 1, die Verse 5 bis 10, da stellt der Apostel eindeutig klar, Leute, behauptet nicht, ohne Sünde zu sein. Wenn ihr das tut, dann lügt ihr euch was in die Tasche. Dann betrügt ihr euch selbst. Niemand ist ohne Sünde. Deshalb bekennt eure Sünden. Und wenn ihr das tut, dann ist er treu und gerecht und vergibt euch eure Sünde. Und in unserem heutigen Text, da wird dieser Gedanke noch weiter ausgeweitet. Und Johannes lenkt unseren Blick auf unseren Anwalt, unseren Fürsprecher und erinnert uns auch daran, dass sein Erlösungswerk ausreichend ist und der ganzen Welt zur Verfügung steht. Schauen wir uns also mal diese 3 Anforderungen etwas genauer an. Als erstes in Vers 1a hören wir diese eindeutige Aufforderung, sündigt nicht. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Da werden wir also gewarnt vor der Sünde. Und der Begriff Sünde, der kommt ja heute nicht mehr so oft vor in unserer Gesellschaft. Oder wenn, dann wird er meistens etwas verniedlicht. Wenn du heute Nachmittag einfach nicht 1, sondern 2 Stück Sahnetorte oder Schwarzwälder Kirsch isst, ja, da ist ja viel Sahne dabei, ja, dann hast du eben mal wieder gesündigt. 1 Stück war zu viel. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich bin doch kein Sünder. Ich habe niemanden missbraucht, ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden bestohlen, ich habe keine Affäre und verglichen mit anderen, mit diesem Metzelder, ja, der jetzt letzte Woche in den Nachrichten war wegen seiner Schandtaten. Also verglichen mit dem, also da bin ich doch einfach ein rechtschaffener Mensch. Ich habe eine weiße Weste. Wir Menschen tendieren einfach immer, uns mit den schlimmeren Sündern zu vergleichen und fühlen uns dabei besser. Aber unser moralisches Leben, das macht uns noch lange nicht gerecht vor Gott. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass selbst in christlichen Kreisen man nicht so gern mehr von Sünde spricht. Vor, das ist gar nicht so lange her, vielleicht 2 Jahre war es, habe ich mal eine Predigt gehalten, auswärts, und danach, da ging es auch unter anderem auch um Sünde, kam ein junger Mann auf mich zu und sagte mir, ja, das fand er gut, dass man mal wieder über Sünde spricht. Man spricht ungern über das Thema. Er hatte schon lange keine Predigt mehr zu diesem Thema gehört. Also, es gibt diese Gefahr, dass wir auch als Christen eine gewisse Laissez-faire-Haltung der Sünde gegenüber einnehmen. Vielleicht so nach dem Motto, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Das stimmt ja auch. Manche tragen das auch so auf einem T-Shirt. Aber man muss aufpassen, dass das nicht in die andere Richtung dann kippt. Ja, Gott liebt es ja zu vergeben und ja, in der Tat, ich liebe es zu sündigen. Wir sind also ein gutes Team. Das kann nicht sein. Man adaptiert so schnell ein Evangelium des Sündenmanagements, wie das Dallas Willard, der verstorbene Dallas Willard, mal gesagt hat oder es nannte, die Gefahr nannte des sogenannten Sündenmanagements. Man nimmt es nicht mehr ernst mit der Sünde, denn man weiß, Gott wird mir ja sowieso vergeben. Johannes macht also mit dieser Aufforderung, sündigt nicht, unmissverständlich klar, dass Vergebung kein Freibrief für das Sündigen ist. Ein Christ kann und will es nicht leichtfertig mit der Sünde nehmen, denn wer sündigt, der verfehlt das Ziel seines Lebens. Vom Urtext her bedeutet Sünde wörtlich eigentlich Zielverfehlung. Welches Ziel verfolgt Gott mit unserem Leben? Warum hat er uns geschaffen? Warum sind wir hier? Warum hat er uns erwählt und erlöst und uns zu seinen lieben Kindern gemacht? Das Wort Gottes, es gibt uns eine klare Antwort. Wir sind geschaffen, um Gott zu ehren, um ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit unserem ganzen Verstand, unser Leben ausrichten nach seinen Maßstäben und ihn dadurch einfach ehren, weil wir das wollen, weil er uns was bedeutet. Gott lieben, das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber der Gefallene, der natürliche Mensch, er liebt Gott nicht wirklich. Und so lehnt er sich gegen Gottes Ordnung auch auf. Er sträubt sich gegen das, was Gott in seinem Wort sagt. Und so verfehlt er das Ziel des Lebens. Der Pfeil geht daneben. Johannes gibt in seinem Brief in Kapitel 3, Vers 4 eine klare Definition der Sünde. Er schreibt, wer sündigt, der lehnt sich gegen Gottes Ordnung auf. Mit anderen Worten, Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Sie ist Gesetzlosigkeit. Meine Lieben, sich gegen Gott aufzulehnen, das ist etwas sehr Ernstes. Warum ist Sünde kein Kavaliersdelikt, sondern das Verabscheuungswürdigste, was wir Gott antun können? Und ich denke, Sünde ist eine ernste Sache, weil sie im Grunde das Leiden Christi beleidigt. Was meine ich damit? immer wenn wir sündigen, bedenken wir im Grunde nicht, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünde zu zerstören und uns davon zu erlösen. In Kapitel 3, Vers 8 hier im ersten Johannesbrief, da sagt der Apostel, der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen, um das, was der Teufel tut, und das ist die Sünde, zu zerstören. Und der Apostel Paulus, er schreibt an die Epheser in Kapitel 5, Vers 25 bis 27, dass Christus sein Leben hingegeben hat, um für sich selbst eine Braut zu erkaufen, die schön und die makellos ist. Wegen unserer Sünde, wegen meiner Sünde hat er am Kreuz gelitten. Wegen unserer Missetaten wurde er geschlagen, gemartert, missbraucht. Wenn er an unserer Stelle gestorben ist, um für unsere Sünden zu sühnen, da können wir einfach nicht mehr so unbedacht weiter sündigen. Wenn man bedenkt, was Christus für uns getan hat, um uns anzunehmen, um uns zu vergeben, da können wir nicht einfach gedankenlos, egoistisch dahinleben, mit der Liebe zu Gott auf Sparflamme, mit der Zeit für Gott auf das Mindeste reduziert, nur für uns lebend, in Gebundenheiten, in sündigen Verhaltensweisen bleibend. Die Sünde mag heißen, wie sie will. Wir wollen nicht leichtfertig sündigen, weil Sünde ist immer eine Beleidigung unseres Bräutigams. Meines Wissens haben wir zurzeit kein Brautpaar in unserer Gemeinde. Johanna und Frank, die haben vor einem halben Jahr geheiratet. Ihr hattet letzte Woche euer halbjähriges Ehejubiläum. Immerhin. Ein halbes Jahr. Aber stellen wir uns mal vor, Frank hätte vor der Hochzeitsnacht zu Johanna gesagt, hey Liebling, ich liebe dich sehr. Und ich will mein ganzes Leben mit dir verbringen, aber ein paar Dinge muss ich hier mit dir klären. Nachdem wir jetzt verheiratet sind, da will ich einfach wissen, wie weit darf ich gehen? Zum Beispiel in meinem Umgang mit anderen Frauen. Darf ich mit ihnen flirten? Darf ich sie küssen? Darf ich ab und zu mal fremd gehen? Du wirst doch nicht dagegen haben, ja, wenn ich ab und zu mal eine Affäre habe. Ich weiß, das wird dir wehtun, aber denk nur, wie viele Gelegenheiten du dann haben wirst, mir zu vergeben, wenn ich dich betrogen habe. Ja, ich bin überzeugt, Frank. Du würdest mit deiner Johanna so ein Gespräch nicht führen. Aber ähnlich ist es, wenn wir Gott mit so einer wie weit darf ich gehen Haltung begegnen. Ihm so zu nahen wäre ein Beweis dafür, dass wir nicht wirklich begriffen haben, was Jesus uns wirklich bedeutet. Sündig nicht, fordert uns Johannes hier auf. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Worte und meine Worte, die sind Gottes Wort an euch, damit ihr nicht sündigt. In Kapitel 4, Vers 6 wird er sogar sagen, jeder, der Gott kennt, der hört auf meine Worte. Wer aber Gott nicht kennt, der hört nicht auf das, was ich euch schreibe. Das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage, weil im Grunde beansprucht der Apostel Johannes hier indirekt, dass seine Worte Gottes Worte sind. Es ist Gottes Wort, das uns bewahren will vom Sündigen. Und dieses Wort Gottes, es hat Kraft. Es ist wie so ein Hammer, der unsere Auflehnung gegen Gott zerschmettern kann. Es ist wie so eine Medizin, das unsere kranken, zerbrochenen Herzen heilt. Es ist wie so ein Licht, das uns leuchtet auf dem Weg durch diese finstere Welt. Das Wort, das Gott uns geschrieben hat durch Johannes und durch andere Schreiber des Alten und des Neuen Testaments, ist eine wichtige Waffe im Kampf gegen die Sünde. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 6, ergreift das Schwert, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Was ist dieses Schwert? Es ist das Wort Gottes. Gebraucht es in diesem Kampf auch gegen die Sünde. Es hilft uns, die Sünde zu überwinden, wenn wir es lesen, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir es ja aus unserem Gedächtnis auch abrufen in der Stunde der Anfechtung. Und deshalb ist es auch gut, dass wir dieses Wort so verinnerlichen, auch auswendig lernen, wichtige Textstellen, dass es da ist in unserem Kopf und auch in unserem Herzen. Abrufbar. Aber was passiert, wenn wir doch in Sünde fallen? Ich habe vorhin eingangs nicht so viele Hände gesehen da oben. Eigentlich habe ich gar keine gesehen. Dass einer gesagt hätte, ja, ich habe es geschafft. Eine Woche, eine halbe, 24 Stunden, 3 Stunden vor dem Gottesdienst. Vielleicht habt ihr euch nur nicht getraut, wer weiß. Ihr wolltet bescheiden sein. Was passiert, wenn wir doch einen ganz unedlen Gedanken haben? Wenn wir merken, da ist ein Neidgefühl oder da leben wir einfach nicht so, wie wir leben sollten. Wenn wir, obwohl wir im Grunde aus tiefstem Grunde unseres Herzens die Sünde hassen, obwohl wir sie verabscheuen, doch immer wieder in sie hineintappen. Es ist ja manchmal zum Verzweifeln, dass man gerade den, den man am meisten liebt, auch am meisten verletzt. In den Versen 1b und 2a sagt uns der Apostel Johannes, du brauchst nicht zu verzweifeln, wenn du gesündigt hast. Du musst nicht verzweifeln, wenn du nicht so geliebt hast, wie du lieben solltest, denn du hast einen Fürsprecher, einen Beistand, einen Anwalt, jemand, der beim Vater für dich eintritt, Jesus Christus, der Gerechte. Was für ein gewaltiges, tröstendes Wort ist das denn? Zunächst mal diese ernste Warnung, sündigt nicht. Sünde ist immer Zielverfehlung, Trennung, Auflehnung gegen Gott. Nehmt es also nicht leichtfertig mit der Sünde, kämpft gegen sie an, überwindet die Sünde. Aber wenn ihr dann doch gesündigt habt, obwohl ihr es nicht wolltet, wenn eure sündige Natur, eure Selbstzentriertheit euch wieder überlistet hat, dann verzweifelt nicht. Es gibt Hoffnung. Wir haben einen Anwalt, einen Beistand, der vor dem höchsten Richter, dem lebendigen Gott, sich für uns verwendet. Ohne ihn sind wir Sünder verloren. Doch mit ihm an unserer Seite kann uns nichts passieren. Das Wort Fürsprecher, Beistand, Anwalt ist im griechischen Urtext das schöne Wort, das ihr sicherlich alle schon kennt, weil ihr es schon oft auch von mir gehört habt. Parakletos. Parakletos. Schönes Wort. Es heißt wörtlich eigentlich der Herbeigerufene. Und das Wort hat seinen Ursprung tatsächlich in der griechischen Rechtssprache. Ein Fürsprecher ist der herbeigerufene Freund, der sich in der Zeit der Not an die Seite des Angeklagten stellt. Es ist der Anwalt, der Strafverteidiger, der rechtskundigen Beistand leisten kann. Und es ist bemerkenswert, dass gerade Johannes in seinem Evangelium den Heiligen Geist als Beistand und Tröster und Anwalt, als Parakletos bezeichnet. Er ist derjenige, der uns tagtäglich in unserem Alltag hilft, der uns lehrt und uns ermahnt und uns tröstet und zurechtweist. Ja, der uns hilft, unsere Sünde auch zu erkennen und zu bekennen. Er ist der Helfer, der sich unserer Schwachheit hier in dieser Welt annimmt. Aber an dieser Stelle, jetzt im Johannesbrief, da spricht Johannes nicht von dem einen Beistand auf Erden, der uns beisteht und hilft, Jesus Christus, sondern von der Heilige Geist, sondern von dem Anwalt Jesus Christus, der uns jetzt beim Vater im Himmel vertritt, den wir im Himmel haben. Und ich bin sicher, unser Herr Jesus erwartet nicht einmal, bis wir uns unserer Sünde richtig bewusst werden oder bereuen, gesündigt zu haben. Unmittelbar danach oder vielleicht sogar noch davor nimmt er als unser Anwalt schon den Fall beim Vater auf. Es ist gar nicht so lange her, da haben wir Lukas 22, 31 hier betrachtet. Da sagt doch Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Noch bevor Petrus sündigt, hat Jesus schon für ihn gebetet. Unglaublich. Das ist Gnade. Was für eine Gnade. Und wir dürfen hier diesen Zusatz neben seinem Namen nicht überlesen. Jesus Christus, der Gerechte, der Vollkommene, der nie gesündigt hat, der den Vater immer geliebt hat. Er ist unser Anwalt. Der Nachdruck liegt also auf seiner Gerechtigkeit, seiner Sündlosigkeit, seinem vollkommenen Tun. Und letztlich ist es seine Gerechtigkeit, durch die wir vor Gott bestehen können. Meine Stellung vor Gott ist die Gerechtigkeit meines Fürsprechers. Und jedes Mal, wenn ich in Sünde falle, wenn ich etwas Liebloses denke oder sage oder wenn ich neidisch auf andere blicke, wenn ich unehrlich bin, wenn ich mich aufrege und mit Zorn reagiere oder wenn ich mich beleidigt hinter meine Schutzmauern zurückziehe, was immer die Sünde auch sein mag, mein vollkommener Anwalt ist immer vor dem Vater und tritt für mich ein. Vater, blick um meinetwillen mit Gunst auf deinen unvollkommenen Diener Johann. Ich habe bezahlt für seine Schuld. Die Ansprüche deiner Gerechtigkeit sind befriedigt. Ich bin das Sündopfer, auch für seine Sünden. Es steht nicht mehr unter deinem Zorn. Du weißt alle Dinge, Vater. Du weißt, dass er dich tief in seinem Herzen liebt und dir vertrauen will. Darum bin ich sein. Und meine vollkommene Liebe zählt als die seinige. Und dann öffnet mein gerechter Anwalt seine Aktenmappe und legt die Beweisstücke vor. Da sind Fotos von den brutalen Soldaten, die Jesus auspeitschen. Von der Dornenkrone, von den Nägeln, von dem Leiden am Kreuz. Und da ist auch diese Tonaufnahme mit dem Siegesruf. Es ist vollbracht. Alle Beweisstücke, sie sprechen davon, dass Jesus durch seinen Tod zum Sühneopfer für meine Sünden geworden ist. Liebe Geschwister, die Sühnung oder Versöhnung am Kreuz und die Fürsprache des Herrn Jesus im Himmel sind beides Teil seines Rettungswerkes. Wenn er unser Anwalt, unser Fürsprecher ist, dürfen wir gewiss sein, dass nichts, auch nichts unser eigenes Versagen, selbst nicht der Tod, uns von der Liebe Gottes trennen kann. Wie heißt es in diesem gewaltigen Text in Römer 8, wo Paulus inspiriert durch den Geist Gottes schreibt: Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tode auferweckt worden und tritt jetzt vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Gewiss nicht. Was auch immer geschehen mag in dieser sterbenden Welt, wenn wir auch als Gotteskinder in unserer Schwachheit in Sünde fallen, ob wir in unseren Gedanken oder auch durch unsere unbedachten Taten sündigen, dürfen wir trotzdem eines wissen: Jesus verwirft uns nicht wegen unseres Versagens, wegen unserer Schwachheit, sondern er tritt vor Gott für uns ein. Ich lese das und ich finde, dass der Apostel Johannes wirklich ein großartiger Seelsorger ist. Zunächst kommt die Warnung: Sündigt nicht. Wir müssen von der unheilvollen Gefahr hören, die uns bedroht, wenn wir in Sünde leben. Aber wir müssen genauso die beste Nachricht hören: Verzweifelt nicht, wenn ihr gesündigt habt, denn Jesus, unser Anwalt, er hat den Zorn Gottes von uns genommen. Die Warnung vor der schrecklichen Sünde lässt uns wachsam sein, und der Trost über den Anwalt, er nimmt uns alle Verzweiflung und er schenkt uns Hoffnung. Dieses Tier, das wir manchmal da sehen, this animal, es kann uns nichts mehr antun. Das ist also die Strategie des Johannes, um uns zu ermutigen, die Sünde zu überwinden. Noch ein letztes sehen wir hier, in diesem Vers 2b. Ich habe ja den Gedanken einfach umschrieben mit dem Satz: Beansprucht Jesus nicht für euch allein. Und er ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Was will uns also Johannes mit diesem, klingt ja schon fast wie so ein eingefügten Nebensatz, hier noch sagen? Oder vielleicht sollten wir zunächst mal darüber uns im Klaren sein, was er uns damit nicht sagen will. Wenn Johannes hier hinzufügt, dass der Herr nicht nur das vollkommene Opfer für unsere Sünden war, sondern auch für die der ganzen Welt, dann bedeutet das nicht, meiner Meinung nach, dass die Sünden aller Menschen aufgrund des Opfers Christi automatisch vergeben werden. Hier wird vom Apostel Johannes keine Allversöhnung gelehrt. Ich denke schon, der Zusammenhang macht das deutlich. Johannes schreibt ja diesen Brief nicht an die Welt, sondern er schreibt ihn an Christen, die er als meine lieben Kinder nennt. Und er will uns warnen, er will uns trösten. Und es sind immer im Grunde diese zwei Gruppen von Menschen in seinem Blickfeld, die echten Gläubigen und eben die Nichtchristen. Offensichtlich sagt er auch nicht, dass die ganze Welt einen Fürsprecher beim Vater hat. Nein, nur wir, und damit meint er eben die echten Christen, die haben einen Anwalt beim Vater. Also, ich glaube, man kann mit diesem Satz nicht die Lehre der Allversöhnung oder des Universalismus begründen. Aber wie sollen wir dann diese Aussage verstehen? Ich glaube, Johannes will uns hier sagen, dass das Werk vom Kreuz so groß und vollkommen war, dass es tatsächlich eine Sühnung darstellt für die ganze Welt. Sie ist ausreichend, diese Sühnung. Auch wenn sie nur für diejenigen wirksam wird, die eben in diesen Lichtkegel Gottes kommen, die zu Jesus kommen und die Teilhabe werden an dieser Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn durch den Heiligen Geist. Oder man kann es auch so sagen, der Wert des Werkes des Herrn Jesus reicht aus, um die ganze Welt zu retten. Die Begnadigung ist der ganzen Welt angeboten, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle sind eingeladen, das ewige Leben zu empfangen. Lass dich versöhnen mit Gott. Aber das Werk der Versöhnung, es wirkt sich nur für die aus, die wirklich ihr Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Aber weil das Werk der Versöhnung und auch der Sühnung für alle Menschen ausreicht, können und sollen wir das Evangelium der ganzen Welt anbieten. Wir dürfen Jesus nicht nur für uns selbst beanspruchen. Hauptsache, mir ist vergeben worden. Hauptsache, ich habe einen Anwalt, was mit den anderen passiert, das ist mir jetzt egal. So eine Denkweise wäre falsch, sie wäre selbstsüchtig, sie wäre sündig. Niemand, der sich an der Versöhnung Jesu erfreut, kann denen gegenüber gleichgültig sein, die noch nicht versöhnt sind. Denn Jesus ist durch seinen Tod am Kreuz nicht nur zum Sühneopfer allein für meine Sünden geworden, nein, es gibt noch viele andere, in Anführungsstrichlein, Schafe, da draußen, die in der ganzen Welt zerstreut sind. Und es ist unsere Aufgabe, dass diese Schafe das Evangelium hören, dass man einfach in dieser Semantik des Evangeliums auch zu sagen, Jesus verwendet auch diese Begriffe. Und das letzte Gebot unseres Herrn, das er uns gab, das er seinen Jüngern gab, wie lautet es? Geht hin, in alle Welt und macht zu Jünger aus allen Völkern und Nationen Menschen. Macht Menschen zu meinen Jüngern. Meine Lieben, nehmen wir also diese drei Aufforderungen des Apostel Johannes mit in diese neue Woche. Mögen sie uns zum einen warnen und zum anderen ermutigen. Sündigt nicht, meine lieben Kinder. Sünde ist eine schreckliche, eine abscheuliche Sache. Wegen ihr wurden unserem Herrn Jesus solche Leiden zugeführt. Das Problem der Sünde war es, dass ihn im Garten Gethsemane Blutstropfen schwitzen ließ. Es war die Sünde, welche die Nägel durch seine heiligen Hände und Füße trieb. Es war die Sünde, welche den Todeskampf und die Leiden und die Schande des Kreuzes verursachte. Genau das bewirkt die Sünde. Wie können wir da als Christen, als seine Kinder, leichtfertig der Sünde gegenüberstehen? Das geht einfach nicht. Sündig nicht, ruft uns Johannes also hier als erstes zu. Aber wenn ihr doch in Sünde fallt, und das werden wir bestimmt tun, auch in dieser nächsten Woche wieder, dann müssen wir nicht verzweifeln. Denn wir haben den besten Anwalt der Welt, Jesus Christus, den Gerechten. Er vertritt uns beim Vater. Durch seinen Tod ist er zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben, dann ist sein Vater auch unser Vater. Und dann lasst uns nicht vergessen, dass wir eben berufen sind, diese wunderbare Wahrheit von der Versöhnung auch anderen weiter zu sagen, wenn es sich ergibt, auch in dieser nächsten Woche. Denn Jesus Christus, er starb für mich, er starb für dich, für die ganze Welt starb er am Kreuz. Er nahm unsere Schuld auf sich. Lass uns einige Augenblicke einfach im stillen Gebet jetzt verweilen. Denn Gott kennt unsere Herzen. Jeder einzelne von uns, ein Gottes Kind ist, er weiß, wie seine Beziehung mit dem Vater aussieht. Und vielleicht gibt es gewisse Lieblingssünden, von denen du dich nicht trennen willst oder die dich immer wieder zu Fall bringen. Sprich ganz ehrlich mit Gott darüber. Bekenne sie. Sag ihm, dass du davon frei werden willst. Und danke, Jesus, dass er unser Anwalt ist. Und danke ihm, dass du durch seine Gerechtigkeit vor dem Vater bestehen kannst. Christus, wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für unsere Missetaten, für unsere Schuld, für unsere Sünde am Kreuz von Golgatha gesühnt hast. Herr, danke, dass du unser Erlöser geworden bist, dass du diesen Weg der Entäußerung ans Kreuz gegangen bist und dass durch deinen Tod der Zorn Gottes über unserem Leben abgewendet wurde. Dass deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit uns zugesprochen wurde. Du bist unser Herr, du bist Jesus Christus, der Gerechte. Und nur durch deine Gerechtigkeit und deine Vollkommenheit können wir vor dem dreimal heiligen Gott bestehen. Und dafür wollen wir dir ewig danken und dich anbeten, dass du das größte Problem, unser Schuldproblem, gelöst hast. Und Herr, du weißt, wir leben in dieser Welt und die Gegenwart der Sünde ist immer noch da. Und wir haben in unserem Innern auch diese alte Natur, die uns immer wieder verführt, selbstsüchtig zu denken, Dinge zu sagen, Dinge zu empfinden, Dinge zu tun, die einfach nicht deinem Wesen entsprechen. Ja, wir preisen dich, dass du unser Anwalt bist. Und dass dann, wenn der Satan, der Ankläger, kommt und uns verklagen will und uns anschwärzen will und uns verklagt, dass du, Herr, unser Anwalt bist und uns vertrittst. Und dass du sagen kannst, sogar, ich habe alle Schuld gedeckt. Ich habe sie auf mich genommen, sie bezahlt. Ich danke dir für diese Wahrheit des Evangeliums. Sie ist das Kostbarste, was es gibt in dieser Welt. Und Herr, ich möchte dich bitten für uns, lass uns deshalb nicht leichtfertig mit der Sünde umgehen, aber auch immer wieder getröstet sein in dir, weil du unser Anwalt bist. Und hilf uns, dann auch wirklich diese Botschaft weiterzusagen. Sie auszustrahlen, nicht davon zu schweigen, sie nicht nur für uns zu beanspruchen, sondern als deine Jünger und Botschafter immer wieder, wo sich die Gelegenheit ergibt, bekennen und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und so legen wir uns dir hin, auch für diese nächste Woche.